Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, die Arbeit aus Freiburg vorstellen zu können. Wir machen sehr viel, sehr verschiedenartige Arbeit in Freiburg und ich habe heute mal ein bisschen Sachen zu klinischen Aspekten, Achtsamkeit und klinischen Aspekten rausgenommen, also weil wir eben ja hier auch nach dem Gesundheitsaspekt schauen wollen. Jetzt muss ich mich mal mit der Technik befreunden hier. Gut, kleine Übersicht, was Sie in der nächsten halben Stunde erwartet. Ich möchte Ihnen ein bisschen was sagen zu chronischem Schmerz und Achtsamkeit. Wie geht es beides zusammen? Was haben wir für Studien gemacht? Wie glauben wir, dass wir das erklären können, was wir in den Studien finden? Und ich möchte Sie dazu einladen, so ein bisschen mit mir mitzuschauen. Ich werde Ihnen nämlich einfach die Daten erstmal zeigen und möchte Sie einladen, ein bisschen mitzugucken, was da vorgeht, was da passieren könnte und wie man aus den Daten jetzt vielleicht auch zu einem Modell kommen könnte, ein Modell, das in psychologischen Begriffen ausdrückt, warum Achtsamkeit bei Schmerzpatienten zu Veränderungen führt. Deswegen werde ich erst ein bisschen was zu chronischem Schmerz sagen, dass Sie da, wenn Sie jetzt nicht vom medizinischen Fachsinn ein paar Grundlagen haben, dann ganz kurz was zu Achtsamkeit und Meditation. Ich glaube, nach den vielen Vorreden kann ich das abkürzen. Den MBSR-Kurs werde ich garantiert nicht nochmal detailliert vorstellen. Und dann zeige ich Ihnen die Daten von drei Studien, die wir gemacht haben. Einmal Rückenschmerz, einmal Migräne, einmal Fibromyalgie und möchte Sie dann eben einladen, das zusammenzufassen und da ein paar Mechanismen zu formulieren, die wir dann gerne später auch noch in die Diskussion übergehen können. Das ist sozusagen ein bisschen Work in Progress. Also, es geht um Schmerz und es geht um Meditation. Wenn Sie die zwei Bilder ansehen, dann haben Sie den Eindruck schon mal, das ist nicht unbedingt kompatibel, obwohl die Leute, die viel meditiert haben, viel auf dem Kissen gesessen haben, wissen, dass Schmerz auch was mit Meditation zu tun hat und man nicht immer mit diesem Gesicht auf dem Kissen sitzt. Jetzt gucken wir erstmal zum Schmerz. Wir müssen erstmal den Schmerz beschreiben und das ist jetzt nicht nur der Vollständigkeit halber, sondern das ist auch sehr wichtig, dass Sie das auch verstehen, wie Achtsamkeit und Schmerz zusammengehen können. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Schmerz auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen stattfindet. Auf diesem oberen Viererblock sehen Sie vier Beschreibungsebenen für einen akuten Schmerz. Ja, Sie können fragen, wo ist der? Lokalisation, wie stark ist er, wie fühlt er sich an, wie ist die Sensorik? Was ist der affektive Gehalt oder wie kann ich den affektiv beschreiben? Das sind dann so Begriffe wie, der ist quälend oder mörderisch oder was auch immer. Also sozusagen so eine affektive Komponente, die dem Schmerz mit drin ist. Wenn der Schmerz länger andauert oder das mehr ist, als dass Sie sich kurz gestochen haben und das wieder weggeht, wenn Sie länger Schmerzen haben, dann passiert natürlich um den Schmerz herum was mit Ihnen, ja? Oder mit der Person, die den Schmerz hat. Schmerz ist dann, was sozusagen was den ganzen Menschen betrifft. Es gibt bestimmte Emotionen dafür, sie kommen zu bestimmten Gedanken dazu, sie haben bestimmte Kognitionen, die bringen sie zu bestimmten Verhalten. Und da sie alle nicht allein und isoliert leben, sondern immer in einem sozialen Zusammenhang, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die sozialen Aspekte in ihrem Leben. Und auf ihr soziales Netzwerk. Und das alles ist wichtig anzuschauen, wenn man das Zusammenhang Achtsamkeit, chronischer Schmerz verstehen will. So, jetzt habe ich in meiner wissenschaftlichen Karriere gelernt, dass man den Gehalt eines Vortrags immer dadurch aufwerten kann, indem man ein Foto des Gehirns zeigt. Das will ich natürlich nicht auslassen. Das habe ich im Internet gefunden. Das ist ziemlich schick, oder? Und das ist, wie Schmerz im Gehirn verarbeitet wird. Sie sehen, es wird überall und an allen Orten und alles ist mit allem verbunden, wird es verarbeitet. In der Hirnforschung hat man immer so ein bisschen den Wunsch zu lokalisieren, da genau sitzt der Schmerz irgendwie. Das ist nicht ganz so einfach. Ich möchte es jetzt mit Ihnen nicht im Detail durchgehen, aber was ich Sie hinweisen möchte, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass sozusagen ähnlich wie bei anderen Wahrnehmungen verschiedene Aspekte des Schmerzes, also wenn ich jetzt vorher zum Beispiel von der Lokalisation oder von dem affektiven Gehalt gesprochen habe, Wissen werden wir hauptsächlich an anderen Arealen im Gehirn verarbeitet. Die Verarbeitung findet nicht gleichzeitig statt. Das Ganze ist weit gestreut, es ist hoch interaktiv, es ist räumlich getrennt, es ist teilweise auch zeitlich getrennt, dass man das nicht einfach fassen kann. Und was ganz wichtig ist und was Sie vielleicht aus diesem Bild auch erahnen können, es ist nicht einfach nur so ein Bottom-up-Prozess, dass Sie sich in den Finger stechen und da die Reizleitung hochgeht und da oben blinkt es und Sie haben den Schmerz, sondern es ist ein ganz komplexes, moduläres Geflecht, wo auch eine Abwärtsregulation stattfindet sozusagen. Also wo es auch darauf ankommt, zum Beispiel was hier in den vorderen Regionen, wenn der ACC oder PFC steht, was da passiert, kann eben auch sehr viel Auswirkungen haben, wie Sie den Schmerz wahrnehmen, wie Sie den spüren. Und da findet eben sowas, was man auch kognitive, affektive Modulation des Schmerzes nennt, das findet statt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, um den weiteren Weg mitzugehen. Jetzt ist es auch weiterhin sehr wichtig zu wissen, was ist denn der Unterschied zwischen akutem und chronischem Schmerz? Ein akuter Schmerz, das ist Ihnen klar, der hat eine Schutz- und Warnfunktion. Ja? Also da geht es darum, es geht meistens um eine Läsion, die Sie haben, also eine Verletzung. Es geht darum, dass Sie Ihren Körper schützen, dass Sie zurückziehen, dass Sie sich dem wieder zuwenden. Und Sie sehen, akuter Schmerz dauert manchmal Stunden, manchmal Tage, wenn es eine größere Verletzung ist, heilt dann aber schnell aus und ist natürlich lokalisiert, also an diese Läsion meistens gebunden. Und die psychosoziale Komponente, die daraus entsteht, die ist eher gering. Anders jetzt beim chronischen Schmerz. Ein chronischer Schmerz ist was er sich verselbstständigt hat, wo wir jetzt erstmal nicht mehr sagen können, dass es da noch eine sinnvolle Funktion dafür gibt. Also zum Beispiel zumindest jetzt mal von so einem biologisch-evolutionsmäßig gedachten Aspekt. Chronische Schmerzen können Monate dauern, chronische Schmerzen können Jahre dauern, sie sind häufig diffus, häufig progredient. Und jetzt kommt natürlich die psychosoziale Komponente, mit chronischem Schmerz zu leben, die ist jetzt natürlich weit größer als bei akutem Schmerz. Es kommt nämlich praktisch zu einer Chronifizierung von akutem Schmerz. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, wie funktioniert diese Chronifizierung. Jetzt hat man in der Literatur, wenn Sie nachschauen, findet man Chronifizierungsfaktoren, somatische Art, psychologische Art und auch sozioökonomische Art. Das Ganze fasst man dann zusammen unter dem Wort biopsychosoziales Modell. Das sagt nichts und alles. Sagt vor allem, dass wir sozusagen nicht genau wissen, wie es funktioniert oder dass es ein multikausaler Zusammenhang ist, wo viele Faktoren reinspielen. Aber ich will Ihnen jetzt einfach mal ein paar so Faktoren zeigen, von denen wir wissen, dass sie von der psychologischen Seite her, also wo gut gesichert sind in Meta-Analysen, alle die da stehen, sind also gut abgesichert, dass sie beteiligt daran sind, dass sich Schmerzen chronifizieren und bleiben. Ja? Und das ist zum Beispiel, wenn sie katastrophisieren, ja? Also wenn sie einen Schmerz haben und sie machen eine Riesengeschichte draus und richten ihr Leben ganz auf den Schmerz aus, dann kommt viel Angst, dann kommt viel Depression, sie haben dann die Perspektive, ich kann mein Leben gar nicht so weiterleben wie bisher, es wird alles ganz anders, ich weiß gar nicht, wie es werden soll, wo noch das Geld herkommt. Ja? Also Sie merken, diese Art der Katastrophisierung führt natürlich zu psychologischen Begleiterscheinungen. Sie kriegen Angst, Depressionen. Wenn Sie das auch gerade gehört haben, dann denken Sie auch zurecht. Und das tut selber wieder den Schmerz chronifizieren, sprich sorgt dafür, dass er länger bleibt. Es ist immer so mit diesen Chronifizierungsfaktoren. Das sind Reaktionen, die sind sinnvoll und die bringen Ihnen kurzfristig auch Erleichterung. Aber wenn die lang anhaltend sind, dann führen sie genau zu dem Gegenteil. Ein anderer gut gesicherter Chronifizierungsfaktor ist Verharmlosung. Sie so tun so, als ob der Schmerz gar nicht da ist. Ne? Die Männer sind ja eh so sozialisiert, der Indianer kennt keinen Schmerz und dann geht man halt drüber weg, dass der Rücken wehtut und geht weiter zur Arbeit und hebt weiterhin die schweren Sachen, sagt niemand was. Ne? Und diese Überaktivität, dass Sie sozusagen einen Körperteil, der Ihnen signalisiert, schone mich, ignorieren, das macht die Geschichte natürlich auch nicht besser. Ja? Das ist klar, da kommt es auch wieder zu mehr Schmerzen. Andersrum, was man in der Psychologie Fear Avoidance nennt, aus Angst vor Schmerzen vermeiden Sie einen ganzen Haufen von Aktivitäten. Ja? Also Sie sagen, okay, jetzt habe ich chronische Rückenschmerzen, jetzt lasse ich mich erstmal krank schreiben und ich gehe jetzt mal nicht mehr so viel weg und ich bewege mich nicht mehr so viel und am besten sitze ich den ganzen Tag zu Hause und gucke fern. Ja? Da kann mir am wenigsten eigentlich passieren. Jetzt alle die von Ihnen, die schon mal den ganzen Tag zu Hause auf dem Sofa gesessen sind und ferngesehen haben, und niemand mehr getroffen haben, wissen, dass sie davon nicht unbedingt gesünder werden oder sich wohler fühlen. Ja? Das heißt, sie wählen eine Bewältigungsstrategie, die selbst einem gesunden eventuell Rückenschmerzen beifügen wird. Und da müssen Sie sich natürlich nicht wundern, sozusagen, wenn Sie dann eh schon ein Warnsignal haben, dass es davon nicht unbedingt besser wird. Ne? Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade zum Beispiel, wenn die Patienten chronische Schmerzen haben, nicht mehr so mobil sind, dass dann auch gleichzeitig dann eben die Sozialkontakte wegfallen und so weiter. Ja? Man geht dann nicht mehr in den Verein, man sieht weniger Leute und dadurch ändert sich das ganze Leben. Nonverbale Signale, also dieses Gesichtsverzerren, das gehört auch dazu, wird dann durch die Umwelt verstärkt und auch da gibt es dann wieder so einen Chronifizierungskreislauf. Was Sie sehen und was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass bei chronischen Schmerzen es gar nicht so sehr um den Schmerz selber geht, sondern um den Umgang mit dem Schmerz. Das ist der zentrale Punkt. Hier sehen Sie nochmal so ein Modell, wo all diese Möglichkeiten aufgeführt sind, wenn Sie Ihren akuten Schmerz chronifizieren wollen, wie Sie das machen können. Ich erkläre Ihnen das jetzt nicht im Detail irgendwie. Sie sehen, es gibt hinten auch den Ausweg für alle, die einen anderen Weg suchen. Aber die Folie können Sie dann im Internet finden, wenn der Vortrag hochgeladen wird. Bisschen was noch zur Verbreitung. Es ist nämlich kein ganz triviales Problem, wo wir reden. Chronischer Schmerz ist sozusagen die sich ausbreitende Krankheit unserer modernen Gesellschaft. 5 bis 8 Millionen Bundesbürger leiden an chronischen Schmerzen und 10% so schwer, dass sie sozusagen eine Spezialbehandlung brauchen, sprich der Hausarzt nicht mehr in der Lage ist, ihnen zu helfen. Und wenn Sie es mal ökonomisch anschauen, da reicht das Beispiel Rückenschmerzen rauszugreifen, das ist nur eine von vielen chronischen Schmerzerkrankungen, 20% aller Krankenschreibungen gehen auf Kosten von chronischen Rückenschmerzen, 30% aller Arbeitsunfähigkeitstage, ja, das ist ein Drittel chronische Rückenschmerzen, und es erzeugt 20 bis 25 Milliarden Euro Kosten, von denen nur 10% eigentlich in die Behandlung fließen und alles andere sozusagen in diese Arbeitsunfähigkeitstage und Frühberentung. Sie sehen, das Problem ist gar nicht so klein. So, jetzt kommen wir zur Achtsamkeit. Jetzt wäre natürlich eine spannende Frage zu schauen, was sagen denn die aus der Achtsamkeit stammenden Weisheiten, die buddhistische Lehre, was sagen denn die zu Schmerz? Und ich habe mal so ein paar Kleinigkeiten zusammengetragen, weil wir sind ja auf der Suche nach einem Modell, wie das zusammengehen kann. Ah, Moment, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Ich wollte Ihnen erstmal noch kurz Achtsamkeit definieren, auch wenn es vielleicht nicht mehr so ganz nötig ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, Achtsamkeit zu definieren. Achtsamkeit ist was, was aus der, in der Erfahrung stattfindet. Und wenn Sie darüber reden wollen, dann müssen Sie schon eine sprachliche Übersetzung machen, die der Achtsamkeit eigentlich selber nicht mehr gerecht wird. Ne? Und deswegen ist es über die Achtsamkeit reden, kann eigentlich nie der Kern treffen, weil es um eine Erfahrung geht. Ich sage aber trotzdem kurz nochmal, weil wir das immer wieder tun müssen, operationalisieren müssen, um Forschung zu machen. Die kürzeste und knackigste Definition ist nichtwertendes Gewahrsein des gegenwärtigen Momentes. Es ist einmal diese Nichtwertung, die Akzeptanz drin und einmal die Gegenwärtigkeit, John Kabat-Zinn. Und Sie alle wissen, dass der Fuß oder sozusagen der Grund, auf dem dieses Konstrukt steht, auch wenn es nicht immer erwähnt wird, der Buddhismus, der Theravada-Buddhismus ist. Also aus dem alten Pali-Kanon kommen diese Definitionen. Da sind sie zum ersten Mal verschriftlicht. Nochmal anders zusammengefügt, es geht darum, bewusst zu sein. Sie sitzen jetzt gerade hier und hören mir zu und sind sich dessen gewahr. Es geht darum, zu beobachten und nicht mit den Beobachtungsinhalten zu interagieren. Daraus kommt auch diese Grundhaltung, akzeptieren zu sein, einfach das mal so zu nehmen, wie es ist und eben nicht zu werten. Und wenn Sie das machen, dann merken Sie relativ schnell, diese Offenherzigkeit, die da unten noch drin steht, die kommt da von alleine dazu. Es ist so ein feines, liebevolles Beobachten. Ja? Also dieses Vögelchen singen hören in der Natur ist vielleicht immer ein ganz gutes Beispiel von dieser Grundhaltung. Machen können Sie das überall. Gut lernen können Sie es in der Meditation, wie dieser Kollege hier. Ja, Sie sehen, der fängt früh an. Ja, Achtsamkeit sollte man sein ganzes Leben praktizieren, sagt der Buddha. Und in der Meditation üben Sie die Achtsamkeit, da üben Sie einfach in einem relativ, sage ich mal, geschützten Rahmen, was im Alltag sehr schwierig ist. Ja, Sie nehmen sich mal eine Auszeit, setzen sich hin und versuchen mit Ihrer Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu bleiben und innezuhalten. Und jetzt, und das ist hier auch wichtig für unsere Schmerzpatienten, hier geht es auch darum, diese Lücke zu finden zwischen einer Wahrnehmung und einer Reaktion. Ja? 100.000 Mal am Tag haben Sie eine Wahrnehmung und reagieren automatisch drauf. Ist auch sehr gut so, sonst würden Sie wahrscheinlich alle nicht hier sitzen, sondern wären schon irgendwann mal von einem Auto überfahren worden. Aber für manche Sachen ist es wichtig, sozusagen diese automatischen Wahrnehmungsreaktionsketten mal zu unterbrechen, weil Sie wollen ja eventuell Ihr Verhalten in einigen Bereichen ändern. Und das kann man in der Meditation sehr gut trainieren. Aber Sinn von all dem ist es, nicht das in der Meditation zu machen, sondern das in den Alltag zu übertragen. So, jetzt komme ich zu dem, was man so im Buddhistischen hört oder liest, wie der Umgang mit Schmerz ist. Und es gibt so eine Redensweise, von der ich sie noch nicht schriftlich gefunden habe, aber die ich mehrfach gehört habe, in Dharma Talks und Ähnlichem, dass es, wenn es um Schmerz geht, das ist, wenn man Schmerz hat, dann ist es ein bisschen wie wenn man von einem Pfeil getroffen wird. Und die Frage, wie man jetzt mit diesem Schmerz umgeht, der aus diesem Pfeil entsteht, die entscheidet darüber, welches Leiden daraus kommt. Ja? Und wenn man jetzt da einen bestimmten, sage ich jetzt mal, ungeeigneten Weg ist, dann, so sagt die buddhistische Lehre, ist es wie, wenn man von einem zweiten Pfeil getroffen wird. Das ist sozusagen diese eigene kognitive, affektive Modulation des Schmerzes, ja, über die man Zugriff hat. Auf den ersten Pfeil haben Sie keinen Einfluss, auf den zweiten Pfeil sehr wohl. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob Sie von einem oder von zwei Pfeilen getroffen werden. Was anders hat mir mal ein Mönch gesagt in einem Kloster, die buddhistische Leidensformel, die sei ganz einfach, würde sich errechnen nach der Formel Leiden ist gleich Schmerz mal Widerstand. Ja? Und wenn Sie noch wissen, wenn Sie in einem Produkt einen Faktor 0 setzen, dann ist das Ergebnis auch 0. Ja? Also wenn Sie den Widerstand auf 0 setzen, dann dürfte der Schmerz kein Leiden mehr hervorrufen. Das ist, sage ich jetzt mal, grob vereinfacht. Wir bringen es ja nachher schon noch ein bisschen in den subtileres Gerüst, aber grob vereinfacht, das sozusagen, wie man da rangehen kann. Und ich möchte Ihnen noch ein sehr nettes Beispiel zeigen. Der Maharishi Mahesh Yogi, der ist ja gestern schon zweimal hier aufgetaucht. Hier ist er nochmal, ein Foto ein bisschen älter, wo er schon nicht mehr so viele Haare hat. Der ist 2008 gestorben. Und wie er im Sterben lag, ist er anscheinend von seinen Jüngern gefragt worden, ob er Schmerzen hat. Und dann hat er diese Antwort gegeben. There is pain, but there is no suffering. Und da, wenn Sie sich das genau anschauen, da stecken zwei ganz wichtige Sachen drin. Das erste sagt er, there is pain. Er sagt nicht, I have pain or I am pain. Ja? Also da ist Schmerz. Er identifiziert sich null mit dem Schmerz. Ja? Der Schmerz ist da. Und er sagt, es gibt kein Leiden daraus, aus der Art, wie er umgeht. Ne? Und wenn Sie das jetzt nochmal oben in diese Leidensformel einsetzen, dann hat er das vielleicht hingekriegt. Ja? So, das ist der Achtsamkeitskurs. Ein 8-Wochen-Kurs, wo das, diese Achtsamkeit gelehrt wird, die immer sehr gut für uns Forscher ist, weil sie das schön manualisiert ist, in einem festen Kursformat, alles Gleiche machen. Ich glaube, ich brauche es Ihnen jetzt nicht mehr im Einzel erklären. Ganz unten habe ich noch hingeschrieben, dass es eine richtige Erfolgsstory ist. Ne? Ich denke, das haben Sie jetzt auch schon gehört. Irgendwie, ne? So, jetzt möchte ich Ihnen 3 Studien vorstellen, die wir in Freiburg gemacht haben. Das erste ist eine Studie zu chronischen Rückenschmerzen mit ungefähr 20 Leuten ohne Kontrollgruppe. Zweite ist eine Studie zur Migräne, 62 Leute mit einer Kontrollgruppe und die war aktiv. Und es ist jetzt ein bisschen geschummelt, weil Migräne eigentlich keine Schmerzerkrankung ist, aber ich hoffe, das sehen Sie mir weg. Und die dritte Studie ist Fibromyalgie, auch eine chronische Schmerzerkrankung, oder das ist definitiv eine chronische Schmerzerkrankung. Und da haben wir 180 Leute gehabt, das ist, glaube ich, die größte Achtsamkeitsstudie, die je gemacht wurde, zumindest die aufwendigste von dem, was wir an Messungen betrieben haben. Und da hatten wir gleich 2 Kontrollgruppen. In allen Studien wurde dieser MBSR-Kurs als Intervention für die Behandlungsgruppe unterrichtet und wir haben jeweils vorher und hinterher in verschiedenen Messzeitpunkten Daten erhoben. Fangen wir mal an mit den Rückenschmerzen. Das sind die Schmerzen im Durchschnitt der letzten 4 Wochen. Also wir fragen, wie stark sind die Schmerzen im Durchschnitt der letzten 4 Wochen auf einer Skala von 0 bis 10. 0 gar kein Schmerz, 10 ist, wenn der Zahnarzt mit dem Bohrer auf den offenen Nerv geht. Ja? So wird das verankert. Also das Schlimmstmöglichste, was man sich denken kann. Und Sie sehen, die bessern sich leicht. Ja, es ist sogar signifikant bei 20 Leuten, das ist nicht trivial, aber Sie sehen auch, die Rückenschmerzen sind noch da. Also der Schmerz selber ist noch da. Ja? Jetzt zeige ich Ihnen die anderen Daten dieser Studien und die sind jetzt alle auf die gleiche Metrik gebracht, damit Sie es ein bisschen einfacher haben. Das ist die Effektstärke, die der Herr Mundle vorher schon erwähnt hat, also wo man sagt, 0,5 ist ein mittlerer Effekt. Also wir haben gehört, antidepressiva Psychotherapie liegt so bei 0,4, 0,5, 0,6. Und jetzt habe ich die alle sozusagen auf die gleiche Metrik gebracht und ich habe sie auch nach der Größe sortiert, damit wir ein bisschen schauen können, wo wirkt es denn gut und wo wirkt es denn nicht so gut. Ja? Sie sehen zum Beispiel relativ weit unten die Schmerzempfindung sensorisch, also wie verändert sich das sensorische Empfinden des Schmerzes. Und Sie sehen relativ weit unten, wo ist die affektive Schmerzempfindung? Schmerzempfindung affektiv ist eher im oberen Bereich, also die hat neulich über 5. Und die psychische Lebensqualität, Depression, sind 2 Skalen drin, sind relativ hoch. Niedrig sind eher die psychischen Symptome. Das ist ein Fragebogen, der eine sehr breite Bandbreite von psychischen Symptomen befragt, wo nicht alle eben mit Rückenschmerzen korreliert sind. Und Sie sehen jetzt aber nochmal, dass der Schmerz in der Mitte steht. Ja, und dass es einige Variablen gibt, die deutlich stärker sind. Und ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, die es hier zu sehen gibt. Die zweite Studie, das ist die Migräne-Studie, die hat hauptsächlich Katrin Simshäuser, eine Studentin von mir, gemacht. In der hatten wir 2 Gruppen. Eine Gruppe MBSR und eine Kontrollgruppe, die hat ein Entspannungstraining gemacht und hat ein bisschen Psychoedukation, Informationen zur Migräne bekommen. 62 Leute sind in die Studie rein, 44 haben sie abgeschlossen. Und Migräne ist immer ein bisschen aufwendig zu erforschen, weil Sie müssen wissen, wie viele Migräneattacken die Leute haben. Dann müssen Sie ein Migränetagebuch führen. Das sieht so aus. Da müssen die Leute täglich eintragen, die Schmerzstärke, die maximale Schmerz, wie arg sie beeinträchtigt waren, wie lange es gedauert hat, welche Medikamente sie genommen haben und so weiter. Und dann tut hinterher der Kliniker jeweils den Tag als Migränetag einstufen oder nicht. Wird dann sozusagen extern gerätet. Ne? Und jetzt zeige ich Ihnen die Ergebnisse. Links haben Sie die Achtsamkeit mit vorher und hinterher und rechts die Kontrollgruppe mit vorher und hinterher. Beide Gruppen haben sich ungefähr um einen Migränetag gebessert. Ja, aber wir sehen keinen speziellen Gruppenunterschied. Es ist bei Achtsamkeit ein bisschen mehr, aber das ist nicht signifikant. Also auf der Ebene ist zwar ein bisschen was erreicht worden, das erreicht man aber wohl immer, wenn man so eine Migräne-Studie macht, aber da ist es jetzt sozusagen nicht so, wir sagen können, mit den Daten, die Krankenkasse soll jetzt Migräne soll jetzt Achtsamkeit für Migräne verschreiben. Aber jetzt schauen Sie sich mal die nächsten Folien an. Das sind die Fragen, wie beeinträchtigt sind Sie von Ihrer Migräne in Ihrem Alltag, also wie beeinträchtigt Sie die Migräne und wie viele Medikamente nehmen Sie? Das ist jetzt wieder die Metrik der Effektstärke, also je größer, desto besser. Und jetzt sehen Sie ganz klar, dass die beiden blauen Balken, das sind die Leute, die in der Achtsamkeitsgruppe waren, einen sehr hohen Effekt haben, dass sie von ihrer Migräne nicht mehr beeinträchtigt wurden, während sie in der Kontrollgruppe die Beeinträchtigung der Attacken noch gleich ist und sie die Medikamente drastisch runtergefahren haben, während die Medikamente bei der Kontrollgruppe nur ganz, ganz leicht gefallen sind. Und das sind wirklich große Starkeffekte. Also die Botschaft ist wieder, das Symptom möge das gleiche bleiben, aber sie erlernen einen ganz anderen Umgang damit. Und hier sehen Sie nochmal alle Variablen in der Migräne. Es ist wieder blau die Achtsamkeit und ich habe sie wieder der Größe nach sortiert. Und Sie sehen, der größte Effekt ist die Schmerzregulation und dann das affektive Schmerzempfinden, also wieder diese affektive kognitive Modulation. Das sensorische Schmerzempfinden, das ist hier das drittstärkste und das ist was, was wir noch nicht verstehen, also wo wir gerade viel darüber diskutieren, weil eigentlich von der Theorie her, dieses, wie ich den Schmerz sensorisch empfinde, sollte eigentlich eher eine kleine Auswirkung auf die Achtsamkeit haben. Man kann das zwar auch erklären, dass es dann sozusagen wieder runtermoduliert, dadurch, dass man über kognitive Sachen irgendwie andere Aspekte des Schmerzes runtermoduliert, aber trotzdem hat uns die Position des Sensorischen hier stark überrascht. Und dann sehen Sie, da kommen Medikamente und Beeinträchtigungen. Und ganz links sind die Migränetage. Ja? So, machen wir weiter mit der dritten Studie. Fibromyalgie. Fibromyalgie, für all die, die das nicht wissen, ist ein chronisches Schmerzsyndrom, wo die Schmerzschwelle im Körper herabgesetzt ist. Also wenn Sie jetzt hier an Ihren Arm drücken und das als Druck empfinden, dann empfindet es eine Fibromyalgie-Patientin oder ein Fibromyalgie-Patient als ein sehr schmerzhafter Druck. Es ist aber, geht nicht nur um diese herabgesenkte Schmerzschwelle, sondern es kommt auch dazu sehr viel Erschöpfung, es gibt so eine morgendliche Steifheit und es gibt sehr, sehr viele Begleiterkrankungen. Das ist wirklich eine sehr schwere, sehr umfassende Erkrankung, über die man sehr wenig weiß, auch über die Verursachung, auch über die Therapie, wenig machen kann. Und die mit extremem Leiden verbunden ist. Also wenn Sie so Lebensqualitätsmaße angucken von Fibromyalgie-Patienten, die liegen wirklich sehr, sehr schlecht. Was wir wissen, ist, dass es viel Stress und Trauma gibt in der Vorerfahrung. Wir haben bei uns in der Studie zum Beispiel gesehen, dass es viele Frauen sind, die Angehörige pflegen, die da ganz eng eingebunden sind, wo wir dann immer wieder Probleme gehabt haben, können die zu den Kursen kommen, kriegen die es irgendwie gebacken, dass sie mal von zu Hause rauskommen. Wir gehen auch von so einer Theorie aus, dass die autonome Regulation, also vom autonomen Nervensystem, dadurch viel Stress einfach ganz an den Rand gefahren ist. Und die Erkrankung ist hauptsächlich bei Frauen, das Verhältnis ist 7:1 und wie gesagt viele Begleiterkrankungen. Und mit diesen haben wir jetzt die ganz große Studie gemacht, bei der hat Harald Wallach maßgeblich mitgewirkt und ein amerikanischer Kollege, der in der Schweiz forscht, in Basel, Paul Grossman. Und wie gesagt, 177 Frauen und jetzt haben wir drei Gruppen gemacht. Eine Gruppe Achtsamkeit, MBSR und in der zweiten Gruppe haben wir den MBSR-Kurs genauso gemacht, aber haben die Achtsamkeit nicht unterrichtet. Ja, das heißt, statt Meditation haben die dann eine Jakobsen-Entspannung gemacht, statt Yoga-Übungen haben die, es gibt so Dehnübungen von Fibromyalgie-Patienten. Also sie haben sozusagen körperlich und sozial das Gleiche gemacht, aber haben diese Komponente, diese kognitive Komponente der Achtsamkeit wurde nicht mit unterrichtet. Und die dritte Bedingung war eine Warteliste. Und da wollten wir ein bisschen vergleichen, was ist denn das spezifische Element von Achtsamkeit und was ist denn die Wirkung des Trainings als Ganzes, weil das natürlich noch viel mehr Aspekte erhält. Man tut was für seine Krankheit, man trifft sich in der Gruppe, man kann sich austauschen. Es ist übrigens interessant, in dieser Gruppe haben mir zwei Frauen aus der gleichen Gruppe gesagt, am meisten hat mir geholfen zu sehen, dass es allen anderen viel schlechter geht als mir. Ja, wir haben die Lebensqualität als Hauptzielkriterium definiert. Bei so einer großen Studie müssen Sie sich ein Zielkriterium rauswählen und haben aber viel weitere Maße erhoben, haben ein psychophysiologisches Monitoring gemacht und so weiter. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Ich zeige Ihnen jetzt hier die Ergebnisse von dem Hauptzielkriterium Lebensqualität und Sie sehen, der Effekt ist bei 0,4. Also er ist da, wo man ihn auch ungefähr erwarten würde, eher im kleineren Bereich. Wir waren ein bisschen enttäuscht, haben in der Vorstudie stärkere Effekte gesehen. Und es war auch so, dass es nicht signifikant wurde, im Unterschied zu den beiden anderen Gruppen, die leicht profitiert hatten. Aber ich will es Ihnen jetzt hier nochmal im Kontrast zeigen zu dem Maß, das wir explizit nicht gewählt haben, und das ist die Anzahl der Triggerpunkte, also die Anzahl der körperlichen Punkte, die schmerzen, wo wir eigentlich von der Achtsamkeit keine Besserung erwarten, und in der Tat ist es so. Ja? Also Sie sehen wieder, Achtsamkeit wirkt auf diese Coping-Aspekte, auf den Umgang, auf die Lebensqualität, aber es ändert erstmal nichts am reinen Schmerzsymptom oder am Schmerz, an den Schmerzen, die vorhanden sind. Ich zeige Ihnen hier auch noch die anderen Daten von den anderen Fragebögen, die wir erhoben haben, auch wieder sortiert nach der Größe des Effekts in der Achtsamkeit. Und hier ist es jetzt sehr schön zu sehen, dass die sensorische Schmerzempfindung praktisch unverändert oder klein bleibt, während die affektive Schmerzempfindung den höchsten Effekt zeigt. Und in allen Maßen, die wir gemessen haben, war Achtsamkeit die wirksamste Intervention. So, jetzt geht es alles darum, das ein bisschen zusammenzufassen und auch ein Modell zu entwickeln. Wie können wir denn diese Effekte, die Sie jetzt gesehen haben, in einem psychologischen Modell auch zusammenfassen und das dann eben weiterentwickeln und weiter untersuchen? Und ich möchte Ihnen einfach mal vorstellen, was hier so bei uns in der Arbeitsgruppe an Ideen aufgekommen sind. Also was Sie hier machen bei Achtsamkeit ist, dass Sie den Erfahrungsaspekt reinbringen. Also Sie machen diese Selbstbeobachtung. Und was in dem Kurs natürlich gelehrt wird, ist jetzt, die Leute haben bisher immer ihren Schmerz vermieden und haben den Schmerz als ein globales, großes Ganzes gesehen, wenn ich das mal so pauschal sage. Und jetzt geht es darum, wieder neu hinzuschauen. Einfach mal den Schmerz anzuschauen, als ob man ihn das allererste Mal erlebt. Ja? Und diese Vermeidung soll vermieden werden. Es geht also um einen neuen Umgang mit dem Schmerz. Und das Ziel ist dann sozusagen eine Selbstregulation des Schmerzerlebens zu bekommen. Und da ist der ganz, ganz zentrale Schlüsselfaktor ist die Akzeptanz. Das einmal, diese Akzeptanz, um diese ganz extreme Katastrophisierung oder was auch immer, Vermeidungsreaktion, die da ist, zu verhindern oder mal abzublocken oder mal zu unterbrechen. Die andere Akzeptanz ist aber die anzuerkennen erstmal, dass da eine chronische Krankheit da ist, der ich mich zuwenden muss. Und über diesen Weg kann sozusagen die kognitive, affektive Reaktion auf den Schmerz moduliert werden. Jetzt sind wir auf einer sehr feinen Ebene noch, sozusagen beim normalen Schmerzerleben. Und das ist eben der zweite Pfeil, den ich Ihnen hier nochmal hingemacht habe. Und wenn Sie jetzt den Kreis ein bisschen ausdehnen, dann sehen Sie, es geht auch dann um diese Disidentifikation, das haben Sie schon gesehen bei Maharishi Mahesh Yogi, versus sozusagen, da ist Schmerzen, versus ich bin nur noch Schmerz. Ja. Und es geht um diese Nichtreaktivität, also diesen Aufforderungscharakter, den der Schmerz hat, der auch beim akuten Schmerz richtig ist, aber beim chronischen Schmerz eben oft hinderlich, den auszuschalten. Und damit tritt sozusagen die Wende ein, die ganz zentral ist, weil jetzt bekommen die Patienten, wenn sie das lernen und wenn das gelingt, dann bekommen sie wieder eine Kompetenz in der Schmerzregulation und das ist ein Erleben, das die vorher nicht hatten. Ja? Der stärkste Effekt, den Sie heute gesehen haben, das war in der Migräne die Schmerzregulation. In dem Fragebogen heißen die Fragen zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe, dann kann ich mir meist selber helfen. Oder, das ist ein Umkehr-Item, also damit, das werten wir dann in die Gegenrichtung aus, wenn ich Schmerzen habe, kann ich eigentlich wenig dagegen machen. Ja? Also das ist die Komponente, wo das wirksam wird und das nennt man Kontrollerleben oder in dem Fachwort eben dann auch die Selbstwirksamkeit. Und mit diesem Zurückbringen der Selbstwirksamkeit steigen wir sozusagen aus dem Chronifizierungsmodell aus und versuchen mit den Patienten in die andere Richtung zu gehen. Es kommt dann einfach zu einer fundamentalen Einstellungserklärung zur Erkrankung, und dass sozusagen von diesem Erleben im Kleinen dann auch Bewältigungsstrategien auf den höheren Ebenen erkannt wird, dass man sich dem Sozialen zuwendet, dass man sich seinen Gedanken zuwendet, dass man sein Verhalten neu überdenkt, neu überlegt. Also all da können jetzt diese Umkehrprozesse eintreten. Und der Schlüssel, der da ist, eigentlich ist sozusagen, dass die Patienten begreifen, dass sie wieder selber was für sich tun müssen. Das klingt jetzt so trivial, aber der Punkt ist ein bisschen, dass unser medizinisches System zumindest für Schmerzpatienten genau das Gegenteilige predigt. Ne? Wir haben alle die Idee, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir uns verletzen, dann gehen wir zum Arzt und geben dem Arzt die Schmerzen oder der Ärztin und die wird dafür sorgen. Ja? Das heißt, die Idee ist immer, dass die Erlösung oder die Heilung kommt von außen. Ja? Und in Wirklichkeit kommt sie aber von innen. Ja? Sozusagen das wichtige Wissen oder das wichtige Tun kann in einem selber stecken. Irgendwie, ne? Und die Patienten kommen eben weg von dieser Idee, Doktor-Shopping, immer dieses Hoffen von außen, es gibt ein neues Medikament, eine neue Spritze, vielleicht doch noch diese Operation, die mir noch helfen könnten. Das ist jetzt mal das Modell, so wie man es auf der psychologischen Ebene sieht. Was wir jetzt noch viel sehen in dieser Studie, ist, dass dieses Achtsamkeitstraining, dieser 8-Wochen-Kurs dann auch oft so ein Zugang ist, weitere Sachen anzugehen. Das Problem bei Schmerzpatienten, Sie haben gesehen, dass die Verursachung, die Chronifizierung sehr viele psychologische Aspekte hat. Ja? Und deswegen wäre es für Schmerzpatienten sehr gut, wenn sie frühzeitig auch mal eine psychotherapeutische Behandlung andenken. Aber wenn der Schmerzarzt zu ihnen sagt, gehen Sie doch mal zum Psychiater, dann sagen die alle, ich spinne doch nicht, ich habe doch die Schmerzen, das ist doch echt. Ja? Und es ist sehr schwierig, das zu vermitteln. Und nach so einem 8-wöchigen MBSR-Kurs haben wir bei vielen gesehen, dass sie dann sozusagen bereit sind, auch auf dieser psychischen Ebene weiter zu gucken. Gut, damit bin ich am Ende. Das ganze Arbeit ist natürlich nicht von mir allein verstanden. Das sind alle Kolleginnen und Kollegen, die außerhalb und innerhalb des Freiburger Instituts da mitgearbeitet haben. Und ein Großteil der Arbeit ist auch immer, das Geld dafür zu besorgen. Sie wissen, dass diese Arbeiten nicht direkt öffentlich gefördert werden. Es gibt also einfach viele Stiftungen im Hintergrund, die das bezahlen. Und auch denen möchte ich an dieser Stelle danken und Ihnen für Ihre Achtsamkeit beim Zuhören.